Der Podcast für Liebhaber von Netflix und Co. und für alle, die wissen wollen, was kultige Serien über Gott und die Welt zu sagen haben. RevLab.
Ja, also herzlich willkommen, ihr Lieben, zu diesem besonderen Popcorn Culture RevLab Live Event. Es ist uns eine große Freude, mit euch zusammen den Abend zu erleben. Und wenn ihr jetzt denkt, der Jay Friedrichs von Hostatalk, der hat sich jetzt doch arg verändert, dann liegt das daran, dass Andy Loos eingesprungen ist für ihn, bis er kommt. Er wird noch kommen, ihr werdet ihn noch sehen, ihr dürft ihn noch anfassen nachher. Aber er hat sich zu sehr
aufgeregt. Er spricht auch noch zu uns.
Er spricht zu uns. Er wird zu uns sprechen. Aber er hat sich ein bisschen zu sehr auf die Deutsche Bahn verlassen. Wir haben 2 Stunden Knautschzone eingeplant und gemerkt, das ist zu wenig. Er ist jetzt 3 Stunden später als geplant, kommt er in Zürich an und wird dann voraussichtlich, jetzt will mir da Siri noch
Parosieverzögerung nennt man das, glaube ich.
Parosieverzögerung, genau. Ja, genau. Also er wird zu uns stoßen und wir haben jetzt einfach kurzfristig entschieden, dass wir Andy Loos einspeisen in dieses Gespräch, bis Jay kommt, weil Andy nämlich selbst ein absoluter Harry Potter Enthusiast ist.
Und wir nicht kompetent genug, alleine.
Ja, also ich nicht, du schon.
Ja, aber ihr Lieben, jetzt dachte ich, das ist mal bequem, keine Erwartungen, hier kann ich nur Gewinner sein. Jetzt schraubst du es schon wieder hoch.
Ja, also vielleicht an der Stelle noch, ich begrüße auch alle Hörerinnen und Hörer des Popcorn Culture Podcasts, weil die Folge wird ja dann auch auf meinem Popcorn Culture Podcast veröffentlicht. Und es ist nicht mehr nur mein Podcast, sondern wir werden nämlich in Zukunft daraus einen Team-Podcast machen mit Jana Horstmann. Ta-da-da-da.
Ich freue mich sehr darauf.
Genau.
Ich freue mich sehr darauf, lieber Manu.
Ich freue mich auch und Jay wird auch dabei sein. Wir sind quasi zu dritt in Zukunft als Hosts dieses Podcasts, werden auch wieder immer mal wieder Gäste dabei haben und in verschiedenen Konstellationen über Netflix-Serien und Serien anderer Streaming-Dienste und ihre Bedeutung für die Gesellschaft und für den Glauben und Religion und Ethik und überhaupt für das Leben sprechen. Da freue ich mich sehr drauf. Du hast jetzt so irritiert rübergeguckt. Stimmt was nicht? Du kannst einfach so alle 5 Minuten guckst du darüber und sagst mir, ob das rote Lämpchen noch brennt.
Das rote Lämpchen brennt noch. Ich habe nur gerade gesehen, dass du nicht super in dein Mikrofon sprichst und dann die Ausschläge auf dem.
Nee, ich habe mich einfach ein bisschen runtergenommen, weil das ist so meine Bescheidenheit, die da dann durchdrückt.
Falsche Bescheidenheit, lieber Manu. Ja, falsche genau. Bescheidenheit. Ja,
ihr Lieben, lasst uns zur Sache kommen. Heute geht's um Lord of the Rings. Nein.
Bedummt.
Nee, habe ich schon 2 Folgen zu gemacht über Herr der Ringe. Heute geht's um Harry Potter. Man kann schon sagen, das ist eigentlich ein absolutes popkulturelles Phänomen. Ein Medienphänomen, wie es seit Jahrzehnten nicht mehr vorgekommen ist.
Ich glaube, durch eine Studie haben sie herausgefunden, dass durch Harry Potter die Jugendlichen und die Kinder wieder mehr lesen.
Ja.
Also davor haben die Leute gedacht, die Kinder lesen nicht mehr und deswegen muss man Jugendbücher kürzer gestalten und immer kürzer werden. Und seitdem es Harry Potter gibt, wurden die Bücher wieder länger.
Ja. Es ist verrückt, also es ist die Bücher sind irgendwie ab in den 90er Jahren, ab 1997 oder so erschienen und das hat nachher mit den Übersetzungen, es sind 80 Sprachen übersetzt worden, die Harry Potter Bände, und das hat eine regelrechte Lesewelle ausgelöst, wo Millionen von Kindern angefangen haben, 700-800-seitige Bücher wieder zu lesen. Die Lehrer haben sich am Kopf gekratzt und gefragt, was ist eigentlich los? Das ist echt nie da gewesen. Ich habe das live erlebt mit unserem Sohn. Ich habe Harry Potter, muss ich jetzt gestehen, ich bin ganz sicher derjenige unter uns, das ist immer gut, wenn man das am Anfang schon vorausschickt, der am wenigsten vertraut ist mit der ganzen Geschichte. Ich bin kein Harry Potter-Nerd. Ich habe das eigentlich erst richtig entdeckt, als ich vor 2 Jahren unseren Kindern angefangen habe, die Bücher vorzulesen. Vorher habe ich das so, ich habe mal einen Film oder zwei geguckt, aber ich habe das, ich war irgendwie, keine Ahnung, 20 Jahre, als die ersten Bücher rausgekommen sind, da war ich irgendwie zu alt für einen Kinder- und Jugendbuch-Hit. Und jetzt habe ich das den Kindern vorgelesen. Und beim dritten Band ist dann unsere Tochter ausgestiegen, weil das für sie irgendwie, sie ist sehr sensibel und das war für sie auch zu gruselig irgendwie. Da hat sie dann gefunden, nee, das geht ihr zu sehr nah. Und dann hat unser Sohn in Eigenregie die restlichen, was sind es? Wie viele Bände sind's? 7 oder 8 Filme und 7 Bände.
8 Filme, 7 Bände.
Ja. Die restlichen 5 Bände in 5 Wochen. Gelesen. Also hat schneller gelesen, als ich das gekonnt hätte. Wir mussten ihm das
als Essen. Als du das hättest als Filme gucken können.
Ja, genau. Ja, genau. Also wir mussten ihm das Essen praktisch ins Zimmer bringen, weil er einfach, es ist echt verrückt.
Aus dem Leben getreten war durch Harry Potter.
Ja, total.
Ich finde auch, was du jetzt gesagt hast, haben wir auch so erlebt. Und ich glaube, vor dem eigenen Lesen ist zumindest bei unseren Kindern das Vorlesen gekommen. Mhm. Mich würde das auch mal interessieren, wie viele Eltern oder ältere Menschen, jüngere Menschen diese Bücher tatsächlich auch vorgelesen haben. Und dann hat unsere Tochter auch nachgelegt und hat sich dann selber an die Dinger rangemacht. Und dieses Vorlesen geht dann über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Ja? Das finde ich dann auch schön. Das war jetzt bei uns kein Binge-Reading oder so, sondern das war wirklich sehr, sehr kontinuierlich und stetig. War auch eine schöne Erfahrung.
Ja. Ist eine Art Ritual für viele, viele Eltern gewesen, abends noch irgendwie ein paar Seiten Harry Potter. Ja, ja.
Also ich bin ja so alt wie die Schauspieler ungefähr und bin quasi alterstechnisch immer mitgewachsen, mit jedem Film quasi ungefähr gleich alt gewesen. Ich glaube 2001 kam der erste Film, wenn ich jetzt nicht ganz falsch bin. Und da waren die ja so, ich weiß nicht, wie alt die hätten da sein sollen im Film, aber ich glaube so 11, 12 oder sowas. Und 2001 war ich 11. Das war dann eine ganz spannende Erfahrung zu merken, da sind welche so alt wie ich, die sind gerade auf einmal Hauptdarsteller in einem Film und es geht um Zauberei und Magie und es ist einfach eine komplette Parallelwelt, die ich aber als Gleichaltrige komplett anders wahrnehme. Ich habe auch super viel gelesen, habe mir dann auch die Bücher gekauft, bin aber tatsächlich erst über die Filme aufmerksam geworden.
Ah ja. Also die Filme sind ja auch, also die Bücher sind insgesamt 500 Millionen Mal verkauft worden. Das ist verrückt, oder? Und die Filme, die ganze Filmreihe gehört zu den absolut top erfolgreichsten Filmreihen. Wenn nicht, ist es die erfolgreichste, die es je gegeben hat.
Und was ja auch total absurd ist, du hast ja eben schon gesagt, Herr der Ringe lief quasi zeitgleich. Also es waren quasi 2 zeitgleiche Filme oder Serien, die rauskamen, die einfach so viel bewegt haben und so viel auch mit der Gesellschaft gemacht haben und da so ein Bedürfnis vielleicht auch in der Gesellschaft vorhanden war nach Magie, nach anderen Welten, mit denen man sich irgendwie identifizieren konnte oder wollte oder die man sich vielleicht auch herbeigesehnt hat. Also quasi ein ganz anderes Universum.
Ja, da würde ich gerne auch drauf zu sprechen kommen. Wie lässt sich irgendwie auch soziologisch, gesellschaftstheoretisch diese unglaubliche Sehnsucht, dieser Hunger nach Fantasy-Romanen und Filmen, nach Zauberei. Wie lässt sich das erklären in einer aufgeklärten, technisierten, hochdigitalisierten Gesellschaft? Also da müssen wir auf jeden Fall drauf zurückkommen. Andi, ich weiß von dir und vielleicht kannst du das noch einwerfen, weil du warst ja praktisch, du bist ja in der Nähe von Hogwarts gewesen in der Zeit.
Ja, das war schon toll. Ich habe von 1999 bis 2002 in Schottland an der Universität von St. Andrews studiert und promoviert. Und der dritte Band kam, glaube ich, 1999 raus. Und wir haben das mitgekriegt, was das bedeutet, wenn die Stadt wirklich an den Bücherläden vorbeigeht und guckt, wann ist das Ding endlich da. Wir selber haben die Bände dann auch gelesen und mussten dann halt auch warten. Also unsere Erfahrung war zunächst mal wirklich auch die, dass du dann Jahr für Jahr, später wurden die Abstände ja dann ein bisschen größer bei den letzten Bänden. Es war eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und wir haben uns Harry Potter zuerst auch gegenseitig vorgelesen. Meine Frau und ich in St. Andrews, also wirklich klischeemäßig. Als hinterher die Filme kamen, haben wir auch manches entdeckt, was da natürlich gedreht worden ist. Sind ja tolle Aufnahmen auch. Also da fing unsere tiefe Verbindung auch mit dem Ganzen an. Hat eine biografische Geschichte bei mir.
Ist das so geblieben, auch über die Jahre? Weil es zog sich ja viele Jahre, also immer ein Jahr, ein Film. Ist die Verbindung so eng geblieben?
Ja, würde ich schon sagen, jetzt in den letzten Jahren natürlich nicht mehr. Wir gucken aber regelmäßig immer mal wieder so die Filme durch. Also jetzt die letzten Tage haben wir alle Hobbits durchgeguckt und irgendwann wird's dann wieder alle Harry Potters und so. Und bei uns war es natürlich noch länger, weil es dauerte, bis die ganzen Bücher durch waren. Und dann hatten wir natürlich nochmal the whole nine yards mit den ganzen Filmen. Also Harry Potter ist schon über viele, viele Jahre hat mich das irgendwie begleitet und gepackt, diese Verbindung zu dieser Parallelwelt.
Ist es bei deinen Kindern auch so geblieben?
Ja, auf jeden Fall bei unserer Tochter. Es kommt noch dazu, wir haben die Kinder zweisprachig aufgezogen. Wir haben ihnen das auf Englisch vorgelesen. Und das ist natürlich auch super, weil im Englischen, ich bin jetzt da kein Experte, aber ich finde, Rowling hat ein ganz tolles Englisch. Und das hat unseren Kindern natürlich als Nebeneffekt auch nochmal gut getan.
Vielleicht bevor wir da, weil es gibt so viel, es gäbe, also man könnte Abende füllen mit Harry Potter, logischerweise. Da wurden ja auch ganz viele Bücher geschrieben auf einer Metaebene. Es gibt viele Bücher zur Philosophie hinter Harry Potter, zur Theologie und so weiter. Da gibt es richtig auch wissenschaftliche Studien zu. Und bevor wir da ein bisschen in die Tiefe gehen, ich will noch was loswerden, das können wir dann hinter uns lassen. Aber ja, Harry Potter ist natürlich nicht überall mit offenen Armen empfangen worden. Es gab ja auch wirklich ganz massive Kritik, besonders aus christlicher Seite, auch aus
päpstlicher Seite,
genau. Also der Papst hat an einer Stelle, es gab ja diese...
Buchverbrennungen.
Ja, das gab's auch. Es gab Buchverbrennungen, sogar im frommen Schwabenland wurden Harry Potter-Bände verbrannt und aus den Gemeindebüchereien entfernt.
Und der Papst hat darauf reagiert und hat es gut geheißen.
Genau, und hat dann reagiert auf eine Kritik einer zum Katholizismus übergetretenen Journalistin oder Publizistin, die Gabriele Kubi. Die hat eine ganz beißende Kritik zu Harry Potter geschrieben und dann hat Ratzinger, der spätere Papst, hat ihr dann gratuliert zu dieser Kritik und geschrieben, es ist gut, dass sie in Sachen Harry Potter aufklären, denn dies sind subtile Verführungen, die unmerklich und gerade dadurch tief wirken und das Christentum in der Seele zersetzen, ehe es überhaupt recht wachsen konnte. Also das war O-Ton Ratzinger.
Man muss sagen, dass der Vatikan mittlerweile einsichtig geworden ist.
Ja.
Nicht in Bezug auf alles, aber in Bezug auf Harry Potter auf jeden Fall.
Ich kann es mir jetzt nicht verkneifen, zu fragen, ab wann wird's denn richtig spooky? Wenn Menschen Bücher verbrennen oder die entsprechenden bisschen spooky Bücher lesen? Spooky, also ich habe das ja vor anderthalb Stunden habe ich das auch gelesen, als ich mich flashmäßig vorbereitet habe. Und ich war wütend. Ich war wütend, weil wenn wir heute sehen, wer die wahre Verführerin von zig Missbrauchsopfern gewesen ist, dann finde ich das... Ich bin gegen falsches Papst und Kirchenbashing, aber das finde ich schon ein starkes Stück. Ich kann nur sagen, bei uns und auch bei vielen anderen finde ich diese Warnung vor Verführung, finde ich völlig überzeichnet. Meine Erfahrung ist, dass in allen Neomythen die Kinder wie einen echten siebten Sinn für die Unterscheidung haben. Das ist Märchen, das ist Mythos, das ist eine Fantasiewelt. Und das ist das Richtige. Mir ist das aufgefallen, als wir haben auch manchmal gedacht, dass wir die Filme den Kindern zu früh gezeigt haben. Die Filme werden ja immer düsterer. Ja. Am Ende sind es auch keine Kinderfilme mehr, das möchte ich auch zugeben. Da muss man wirklich aufpassen. Aber ich habe mit meinen Kindern mal hier Jagd auf Roter Oktober geguckt und nach 10 Minuten sind beide Kinder rausgegangen. gegangen. Und ich habe gesagt, was ist das denn? Wir haben doch schon Harry Potter geguckt und alles mögliche. Und dann haben sie gesagt, ja, aber das ist echt. Und da fiel mir zum ersten Mal auf, dass, und das wird mir von vielen bestätigt, dass da eine, dass die Kinder ja. das unterscheiden können. Ja. Und dass das eben meines Erachtens von vielen eine völlig übertriebene Angst gewesen ist.
Ja. Naja, das war ja auch ein Stück weit einfach Überforderung. Also da ist ein Phänomen und man merkt, da ist etwas, was gesellschaftlich gerade total gehypt wird, auch was total Emotionen wieder wecken kann in den Menschen, was die Gesellschaft irgendwie bewegt, was die Kirche zu dem Zeitpunkt nicht mehr geschafft hat, muss man auch ganz realistisch so sagen. Und da ist etwas, was die Menschen so bewegt, so triggert und was sie so interessiert und womit sie sich so identifizieren können oder wo sie auch so einen Zugang zu haben. Natürlich ist es einfach eine ganz krasse Unsicherheit seitens der katholischen Kirche gewesen. Und mit Unsicherheit geht man ja auf die einfachste Art und Weise damit um, wenn man das, was einen verunsichert, verurteilt.
Ja, ich wollte das auch einwerfen, dieses Moment der Kritik, weil ich das live und in Farbe erlebt habe in meiner religiösen Sozialisierung. Weil auch in evangelikalen Kreisen, aus denen ich komme, wurde Harry Potter über Jahre hinweg ganz massiv verteufelt. Und ich habe das wirklich erlebt. Es sind Bücher rumgegangen, auch Pamphlete, Traktate. Harry Potter ist quasi die Einstiegsdroge zum Okkultismus und Satanismus. Das hat auch daran gelegen, dass man in diesen Kreisen natürlich noch an eine ganz in einem ganz wörtlichen Sinne wirklich an Zauberei geglaubt hat und gedacht hat, das gibt es, das sind böse Mächte dahinter, und ein Harry Potter, der verharmlost quasi jetzt diesen Umgang mit den bösen Mächten und wirkt jetzt quasi, weckt eine Faszination in jungen Menschen für diese magischen Rituale und so. Ich bin da viel vorgewarnt worden und es ist bis heute in gewissen Kreisen echt noch verpönt. Also ich habe das erlebt, als ich gesagt habe, dass ich unseren Kindern Harry Potter vorlese. Das war vor 2 Jahren. Da habe ich von bestimmten Leuten massiv kritische Rückmeldung gekriegt. Ja, aber das kann man doch nicht. Das darf man, also als Christ, das geht doch nicht.
Was ja komplett absurd ist, weil das Christentum ohne Rituale ja überhaupt nicht funktionieren würde. Und auch Rituale, in denen wir an Dinge glauben, dass da Dinge passieren, die wir selber nicht beschreiben können, wo wir einfach mal davon ausgehen, das passiert jetzt gerade, Segen findet gerade statt oder bei der Taufe passiert etwas mit dem Kind, das wir taufen. Christentum funktioniert ja nicht ohne Rituale, und bei Harry Potter mit den Ritualen, die da dargestellt werden, ist ja eigentlich nichts anderes, außer sozusagen in eine Gedankenwelt ein Ritual reinzulegen, was in sich Konsistenz ist, was wir im Christentum ja auch die ganze Zeit tun. Wir gehen ja davon aus, dass die Rituale, so wie wir sie deuten, funktionieren.
Ja, ja.
Aber das ist natürlich ein Unterschied zwischen dem Jetzt und der Magie. Also in der Magie steht dir das natürlich zur Verfügung. Da ist ja die Verfügbarkeit schon deutlich höher, als wenn wir jetzt irgendwas Abgefahrenes behaupten, was da in der Taufe oder im Abendmahl oder bei Segen oder mit Engeln passiert.
Aber das
oder?
Wird bei Harry Potter ja gar nicht so gezeigt. Also ja, klar, gibt es die Zauber, die funktionieren. Aber die Zauber funktionieren auch nur, wenn der Zauberer diesen Zauber ausführen kann. Also nicht jeder kann ein Expecto Patronum richtig zaubern. Wenn sie es nicht hinkriegen, dann passiert auch da Quatsch. So, und also es steht ihm zur Verfügung, ist auch bei Harry Potter nicht der Fall. Weil nur weil du einen Zauberspruch kannst oder nur weil das so und so eigentlich funktionieren sollte, heißt es nicht, dass in der Umsetzung nicht trotzdem noch Menschen oder beziehungsweise Zauberer dahinter stehen, die das auch umsetzen müssen und die sozusagen auch. Also auch da hängt es an dem Menschen oder an der Person, die Umsetzung.
Ja, das finde ich einen guten Hinweis von dir, das stimmt. Der Zusammenhang zwischen der Person, ihrem Charakter und den Zaubersprüchen ist da tatsächlich sehr eng. Und ich würde sagen, wenn eine Person, wenn eine Geschichte deutlich macht, dass du mit dem Bösen nicht rumexperimentieren und dich anfreunden sollst, dann ist es genau diese Geschichte. Der Unterschied zwischen Gut und Böse ist in der Geschichte selbst da. Ja. Deswegen habe ich die meisten Leute erstmal gefragt, hast du es denn schon mal gelesen?
Ja, und die Antwort ist meistens nein. Das ist ein guter Hinweis jetzt, dass gerade bei Harry Potter eigentlich deutlich wird, wie verhängnisvoll es ist, wenn man sich auf das Böse, auf die böse Seite einlässt. Und die Denke, aus der diese Kritik natürlich kommt, ist, wenn nicht Jesus Christus draufsteht, dann ist es von der anderen Seite.
Aber ja. Harry Potter lebt doch von der Umkehr. Also in keinem anderen Film oder Buch gibt es so viele Figuren, die weder gut noch böse sind, von denen man annimmt, dass sie böse sind und dann sind sie doch gut. Severus Snape oder Draco Malfoy. Wie viele Figuren gibt es, die einfach beides komplett verkörpern, wo man auch als Leser oder als Zuschauer der Filme die ganze Zeit davon ausgeht, nee, Draco Malfoy ist ein Arschloch sozusagen, jetzt mal ganz blöd gesagt. So. Aber ist er dann halt doch nicht.
Oder Snape, ja.
Genau, und ich meine, Harry Potter an sich, er selbst hat Anteile von Lord Voldemort in sich, die erst sterben am Ende des 8. Filmes. Und vorher sind das Anteile, die in ihm verankert sind. Und allein das sozusagen, die Möglichkeit zur Umkehr oder die Möglichkeit dessen, sich bewusst zu entscheiden, mit welchem, also das zu wissen, dass beides in mir ist und mich bewusst damit auseinanderzusetzen und auch sozusagen mich zu ermächtigen, mich zu entscheiden, in welche Richtung ich mich entwickeln möchte.
Ja, absolut. Also ich meine, da rennst du bei mir ja offene Türen ein. Ich wollte einfach...
Zauberhaft.
Zauberhaft, genau. Ich wollte einfach das gesagt haben, dass es auch wirklich ganz massive Kritik gegeben hat, eben bis zur Verteufelung von Harry Potter. Ich glaube aber auch, dass eben die Geschichten sehr viel mehr hergeben und diese Verurteilungen nicht verdient haben. Wir können jetzt von verschiedenen Seiten können wir an das Phänomen und die Story von Harry Potter rangehen. Ich glaube, wir sparen uns einen Überblick über die Storyline, oder müsste man das noch einholen irgendwie?
Ja, vielleicht
Stille im Raum.
Ja, also ich habe auch gedacht, jetzt in der Vorbereitung so Spoilerwarnungen und so, also die Sache ist raus, wer das jetzt nicht gesehen hat, hat unter einem Stein gelebt oder wird jetzt auch nicht wahnsinnig enttäuscht sein.
Also das Ganze erstreckt sich über 8 Filme oder 7 Bücher, ja. Es sterben Menschen, Harry stirbt nicht.
Ja gut, da ist jetzt nicht viel gespoilert, genau. Der große Erzfeind heißt Voldemort, dessen Namen man aber eigentlich nicht aussprechen sollte.
Oder Tom Riddle, oder...
Genau. Und der hat versucht, Harry umzubringen, als Harry noch ein Kind war.
Auch später oft.
Ja, klar, aber schon am Anfang, und das hat nicht funktioniert, weil seine Harrys Mutter sich dazwischen gestellt hat und den Todesfluch von Voldemort quasi auf sich genommen hat. Und es ist dann deutlich geworden, Voldemort hat, um sich Unsterblichkeit zu verleihen, hat er seine Seele in 7 Teile aufgeteilt und diese Seelensplitter in verschiedenen Artefakten quasi versteckt. Und die ganzen Bücher gehen eigentlich mit ganz vielen anderen Rahmenhandlungen noch, gehen darum, dass diese Artefakte zerstört werden, um Voldemort endgültig den Garaus zu machen. Bis zum Schluss deutlich wird, dass in Harry Potter selbst ein Teil dieses...
Plot-Twist.
Ja, Plot-Twist, genau. Surprise. Genau. Dass in Harry Potter selbst ein Teil von Voldemort wohnt und dass eigentlich Voldemort nur besiegt werden kann, wenn Harry Potter sich selbst opfert und stirbt, weil nur dann auch der letzte Seelensplitter von Voldemort vernichtet wird. So, das ist so. Passt das als Schnelldurchgang?
Passt.
Gut.
Ist fein.
Gut. Jetzt. Spannend ist, unter vielen Aspekten ist dieses entwicklungspsychologische Moment eigentlich. Und das haben viele Leute ja auch 1:1, wie du das gesagt hast, ich war da leider schon zu alt für, das reibst du mir ja auch bei jeder Gelegenheit unter die Nase, aber ich bin da...
Triggert das etwas in dir, lieber Manuel?
So ein bisschen was...
Gefühle sind ja immer bei einem selbst, die entstehen ja beim Selbst, und da muss man sich ja fragen, was da los ist, dass du dich davon angesprochen fühlst.
Ja, vielen Dank.
Sehr gern.
Herzlichen Dank. Ich bin jetzt 45, das ist die Primetime für Midlife Crisis. Da sollte man vielleicht auch ein bisschen schonungsvoll umgehen.
Hast du einen Motorradführerschein schon?
Nein, habe ich noch nicht. Ich habe auch noch keine zerrissenen Jeans gekauft, aber alles gut.
Aber neue Frisur wird ja auch nichts mehr. Nee.
Jetzt dreht sie auf. Das gibt's ja nicht. Ja gut, lass mich zurückkommen auf die entwicklungspsychologische Perspektive.
Wenn sie so weitermacht, ist Jana bald the name who must not be named.
Ja, genau. Ja, genau. Das Spannende daran ist ja eigentlich, dass man mit Harry Potter, dass viele Harry Potter Fans eigentlich mit Harry Potter groß geworden sind und eigentlich den Werdegang und das Erwachsenwerden von Harry Potter und seinen Freunden quasi selbst mitgegangen sind und entsprechend natürlich verbunden waren mit diesen Figuren. Ja.
Nicht umsonst gab es ja zu der Zeit auch sozusagen... Jetzt sind wir kurz aus dem Konzept.
Ja, jetzt sind wir. Der Jay ist da. Die Schweizer Bahn hat dich aber doch noch ans Ziel geführt. Was für eine Freude, dich hier zu haben. Jay, wir sind jetzt gerade. Es ist eigentlich. Ja. Der Andi ist für dich eingesprungen und wir haben jetzt den roten Teppich ausgerollt. Wir haben jetzt gerade über die entwicklungspsychologischen Aspekte angefangen zu reden. Nein, wir haben erst das Thema genannt. Und jetzt könntest du quasi einsteigen, aber gib dem Mann doch zuerst ein Bier. Ja, Andi, weil du jetzt ersetzt wirst durch den Jay, hast du noch ein Schlusswort zum Thema Entwicklungspsychologie, das uns so ein bisschen in Gang bringt in der Sache?
Also ich finde, das Spielfeld ist hier ja riesig. Man könnte sich mal angucken, wie entwickelt sich sein Verhältnis zum eigenen und zum anderen Geschlecht. Was passiert dort? Eine hochinteressante Geschichte. Die Freunde, die er hat. Der Fluch, bekannt, berühmt zu sein. Der Fluch, unter einer Prophezeiung zu stehen. Das finde ich bei ihm also unglaublich spannend. Und ich verlasse die Bühne jetzt hier mit der spannenden Frage, findet ihr denn wirklich, dass er ein traumatisierter Junge ist, der dann da unter diesem Trauma sein Leben geht? Ich lese und lebe mit Harry Potter als einem Survivor. Er ist kein Opfer, er ist ein Überlebender. Und das hat mich so fasziniert, weil ich finde, wir sind alle irgendwie Überlebende einer Apokalypse. Wir haben alle eine Sintflut überlebt, wir haben alle schon die größeren und kleinen Apokalypsen überlebt und ich finde, er zieht seine Kraft haargenau nicht aus der, ich muss ein Trauma überwältigen, sondern ich habe überlebt. Warum um alles in der Welt habe ich das überlebt? Das finde ich ist das magische Geheimnis dieses Lebens und mich würde interessieren, was ihr dazu denkt. Trauma, Opfer oder nicht eher ein Survivor?
Andi, vielen Dank. Lass uns Andi einen Applaus geben. Sehr, sehr cool, dass du eingesprungen bist, so spontan als ein Harry Potter Vertrauter. Und jetzt, Jay.
Schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass ich da bin. Andi, sorry, dass ich dich jetzt hier, obwohl nicht sorry, weil ich will ja auch vorkommen, aber trotzdem tut es mir ein bisschen leid. Ich hoffe, die sagen nachher nicht, na, hätten die mal lieber den anderen da sitzen gelassen irgendwie.
Das werden wir gleich sehen.
Das werden wir gleich sehen, genau. Das ist halt scheiße, wenn du sozusagen später kommst. Nee, wenn dich das Leben bestraft, weil du zu spät gekommen bist.
Nee, Jay, du bist sehr herzlich willkommen und du bist ja auch ein geübter Podcaster, der da so mitten rein in eine Konversation reinspringen kann. Du hast so ein bisschen mitgekriegt, an welchem Thema wir jetzt gerade dran sind. Ich spare mir das jetzt, dich vorzustellen. Die meisten werden dich kennen, andere können dich googeln. Du hast selber in unseren Vorbereitungen, hast du dieses Thema auch eingebracht, dass du eigentlich Harry Potter mal ganz ein Stück weit auch abgesehen von diesem ganzen fantastischen und magischen Kontext, Harry Potter auch lesen kannst als einen Entwicklungsroman oder als eine Erwachsenwerdungs-, Coming-of-Age-Drama oder so. Kannst du das formulieren, was du da spannend findest auch?
Ja, also ich muss ja sagen, ich bin tatsächlich eher der Harry Potter Filmkenner. Ne? Ich bin ja ein Film-Nerd und ein Serien-Nerd, wie die Menschen, die ab und zu mal Popcorn-Culture hören, wissen. Ich muss sagen, ich habe, glaube ich, tatsächlich nur den ersten Roman gelesen. Aber die Filme dann oft geschaut. Ich habe lang gebraucht, bis ich richtig warm geworden bin damit, muss ich sagen, weil die ersten beiden Teile halt so Kinderfilme sind. Und das hat mich nicht so angesprochen. Und erst mit mehrmaligem Gucken habe ich mich dann tatsächlich verliebt in die Welt, aber vor allen Dingen in die Geschichte und vor allen Dingen in dieses, dass man hier über, also ich spreche jetzt mal von den Filmen, ne? Das gilt, denke ich, für die Bücher auch, aber in 7 Filmen Menschen dabei zugucken kannst, Jahr für Jahr, wie sie älter werden. Ne? Ich glaube, das ist einzigartig. Das gibt's so in der Form in keiner Serie, sozusagen. Dass du wirklich mit diesen Figuren, also denen beim Älterwerden zuschauen kannst. Und das Schöne an der Geschichte ist ja, dass sie dann auch genau diese Themen aufgreifen. Ne? Diese ganzen, was bedeutet es, erwachsen zu werden? In der Harry Potter Welt wirst du ja mit 17 erwachsen, quasi. Und du hast dann eben, er kommt mit 11 in dieses Internat als ein Kind. Und der letzte Roman, der letzte Film spielt dann eben, wenn er 17 wird, wenn er erwachsen wird, sozusagen. Ja.
Es ist halt total spannend, weil ich habe das vorhin schon gesagt, ich bin so alt wie die Darsteller. Ja. Ich habe quasi das gleiche Alter gehabt wie die Darsteller zu den Zeiten, als die Filme rausgekommen sind. Und da sozusagen die Diskrepanz wahrzunehmen zwischen, hey, die haben eigentlich dieselben Probleme wie ich, beziehungsweise die sind 11, die kommen jetzt auf eine neue Schule und die haben jetzt irgendwie auf einmal Freunde und vielleicht verliebt man sich dann auch irgendwie in den ersten Klassenkamerad oder die erste Klassenkameradin. Und gleichzeitig dieses Gefühl von, hey, die haben was total Besonderes an sich und die sind einfach in einer komplett anderen Welt. Und warum habe ich einfach nur die alltäglichen Scheißprobleme als Heranwachsende?
Ja, wobei sie ja diese alltäglichen Scheißprobleme
die
eben tatsächlich auch haben.
Voll.
Das finde ich so schön. Also es ist einfach nicht nur eine magische Geschichte und magische Welt, sondern eben auch die ganz normalen pubertären Bullying-Probleme, durch die irgendwie durch müssen. So.
Voll, genau. Ja. Aber als Gleichaltrige arbeitet man sich natürlich sozusagen dann daran ab, die haben dieselben Probleme wie ich, nur ich habe halt keinen Zauberstab und kann da nicht so viel gegen tun.
Ja, das ist fies, ne?
Ja.
Das ist echt fies.
Ja, ich würde gerne nochmal auf die Frage zurückkommen, die Andi aufgeworfen hat, bevor Platz gemacht hat für dich, Jay. Die Frage, wie muss man Harry Potter lesen in der Geschichte? Ist der so dieser traumatisierte Junge? Ich kann schwer beantworten, ich muss aber sagen, ich habe in den ersten zwei, beim Lesen der ersten zwei Bände vor meinen Kindern, habe ich ein paar Mal irgendwie sogar, war ich in Versuchung, den Text abzuändern, weil das Ganze wirklich, also das ist ja eine total missbräuchliche Familie, in der er aufwächst. Also diese, was sind das, Onkel und Tante oder so? Ich meine, wie die seinen Geburtstag absichtlich vergessen, ihn sogar, was war das, unter der Treppe wohnen lassen, einsperren in einem kleinen, engen Raum. Ich meine, das ist ja...
Ich glaube, prekär ist das Wort dafür.
Nee, das ist jetzt wirklich, das ist nicht nur prekär, das ist ja doch wirklich...
Dramatisch ganz, auch.
Ja. Nee, es ist ja echt so, das ist ja fürchterlich, wenn du das als Kind erleben musst. Unsere Tochter, die hat uns mit aufgerissenen Augen angeguckt, wenn ich das gelesen habe. Was haben die gemacht? Und seinen Geburtstag? Und dann musste er da und die haben ihn dann ausgelacht und haben ihn nach Hause geschickt. Und er durfte all das, worauf er sich am meisten gefreut hat, das haben sie ihm absichtlich weggenommen.
Aber das ist jetzt auch sehr milieuspezifisch, was du berichtest, ne? Also ich glaube, für viele Kinder, die vielleicht Ähnliches erlebt haben, konnten sich total gut mit sowas identifizieren. Also nicht, dass es sowas häufig gibt, aber ich glaube, dass es genug Kinder gibt, die sowas gelesen haben und gedacht haben, da ist jemand, der hat was Besonderes und mir geht es vielleicht ähnlich, weil ich auch nicht in super guten Umständen aufwachse und vielleicht entdecke ich sozusagen durch einen Harry Potter, der Magier ist, der zaubern kann, vielleicht habe ich auch etwas Besonderes, von dem ich noch nicht weiß, dass ich es besitze, was mir hilft, mit solchen Situationen irgendwie besser umzugehen.
Ja, genau. Und du hast ja sozusagen, also klar, die wenigsten Kinder leben in Westeuropa wahrscheinlich unter irgendeiner Treppe. Schon klar, aber es gibt natürlich eine Menge Kinder, die, keine Ahnung, sich mit anderen ihr Zimmer teilen müssen, die nicht besonders reich sind oder die eben solche Erfahrungen machen, dass sie gemieden werden, ausgegrenzt werden, dass sie gemobbt werden. So, und ich meine, das ist ja das, was Harry Potter wird quasi von seiner eigenen Familie gemobbt. Also es ist ja schon krass und dramatisch. Aber deswegen ist dann natürlich aber auch so schön zu sehen, was dann passiert, als er in diese andere Welt kommt und merkt, wow, ich muss gar nicht immer der Gemobbte sein.
Und ich habe einen Ort, wo ich hingehöre.
Genau.
Wo ich zu Hause sein kann. Bei ihm jetzt, wo auch die Leute mich kennen und auch mehr von mir wissen als ich selbst vielleicht, aber trotzdem auch ein Ort, wo ich mich zugehörig fühle.
Ja, ja. Also das glaube ich auch. Es ist einfach, und es gibt sicher auch Identifikationsmöglichkeit, gerade in der Übertreibung so, dass Kinder das lesen und denken, ja, also der erlebt das so extrem, was ich vielleicht im Kleinen auch erlebe. Aber man muss schon sagen, wenn man so die ersten Bände liest, das ist ein richtig gehend strategischer, böswilliger Liebesentzug, was ihm angetan wird von diesen Verwandten, bei denen er aufwächst. Das ist schon verrückt, also das ist schon krass.
Und das ist ja nicht das Einzige. Also sprich, klar, der Einfluss seiner Ziehfamilie wird von Band zu Band weniger. Er setzt sich da immer besser durch, ja. Aber dann geht's ja in der anderen Welt weiter. Und plötzlich dann ab Band 4 sterben wichtige Menschen. Und zwar wirklich dramatisch. Also, und du hast, also, diese ganze Geschichte ist halt keine Heititai-Geschichte, sondern eine echte, ich würde ja sagen, Coming-of-Age-Story. Da geht's um was. Und das wird auch deutlich. Es ist nicht einfach nur eine Abenteuergeschichte. Und von daher würde ich auch sagen, Andi, wie du das gesagt hast, ja, man kann den Harry Potter, glaube ich, lesen als einen Überlebenden. Und man kann ihn auf beide Richtungen lesen. Aber ich würde dir, glaube ich, zustimmen. Eigentlich wollen die Romane uns eine Figur geben als Vorbild, als jemand, mit dem man sich identifiziert, dem es im Leben nicht leicht geht, gar nicht, aber der trotzdem sozusagen seinen Weg findet. Und zwar eben nicht einfach nur, jetzt kommt er nach Hogwarts und dann ist alles gut, sondern dann wird es erst richtig dramatisch und wirklich, es sterben ganz, ganz wichtige Menschen. Also das ist so, ich finde, der Band 4, also der Film 4 ist mein Lieblingsfilm. Das ist die Geschichte, wo es quasi vom Kinderbuch, vom Kinderfilm zu einer jugendlichen Story wird. Na, da fangen die an, sich zu verlieben und so weiter. Und am Ende stirbt dieser Cedric so dramatisch, ne, bei diesem Wettkampf. Das ist der Feuerkelch-Ding, ne? Und wenn du dann, also im Film, ich spreche immer von den Filmen, dessen Vater siehst, der dann realisiert, dass sein Sohn gestorben ist. Und dann sind, my boy has died. Boah, da weißt du, du bist nicht mehr im Kinderland, aber gar nicht mehr.
Ja.
Und so geht das ja dann weiter. Also das ist schon eigentlich ganz schön harter Stoff. Aber ich finde auch sozusagen, also jetzt ohne zu große Vergleiche ziehen zu wollen, aber so macht es die Bibel ja auch.
Aber also ganz
dramatisch eben.
Wenn man jetzt sozusagen sich andere Coming-of-Age-Geschichten anguckt, dann funktionieren Coming-of-Age-Geschichten auch nicht ohne harten Stoff. Also es braucht genau das. Es braucht die Menschen, die sterben. Es braucht den Liebeskummer oder das Verliebtsein. Es braucht das sich einfinden in einer anderen Welt. Es braucht das Scheitern. Also das braucht es ja auch alles. Ohne würde es ja eben auch nicht funktionieren. Genau. So, und es funktioniert auch nicht ohne das bei Harry Potter.
Ja, genau. Ich wollte das nur so deutlich machen, weil man eben so oft von Harry Potter als einer Kindergeschichte spricht. Und das würde ich eben sehr deutlich machen, dass das die Autorin wirklich, also immer weiter steigert. Also wirklich schon krass.
Ja, das merkt man ja auch, bei den Filmen wurde ja auch dann die Altersfreigabe angepasst. Also die ersten zwei Filme sind ab 6 Jahren, die konnte ich mit unseren Kindern auch, als sie noch jünger waren, problemlos schauen. Und ab dem dritten Film wird es ja dann wirklich so, also es sind echt so Horrorelemente drin, so die Dementoren oder wie die heißen, Dementoren, die sind ja jetzt wirklich, also das ist jetzt nicht für 7-Jährige gemacht, oder? Also es, da merkt man, da
das da hast wächst, du richtig erkannt, lieber Manuel.
Da wächst halt dann das Publikum wächst dann mit den Filmen und den Geschichten mit.
Ja. Habe ich ja schon dreimal gesagt, dass ich genauso alt war wie die.
Sag mal, Jana, bist du eigentlich genauso alt
ja,
wie die Darsteller
du,
in dem...
Ja, genau, ziemlich, ja.
Wahnsinn.
Ja, also, verrückt, oder?
Und da bist du jetzt ja, und dann hast du auch diesen Coming-of-Age-Change dann irgendwann gemacht und jetzt ist alles gut.
Ich bin erwachsen geworden, ja. Ja,
das ist schon mal... Ja. Ich habe länger gebraucht. Ich würde sagen, ich bin mir so mit 40 habe ich angefangen, erwachsen zu werden. Wirklich. Also.
Das heißt nicht, dass ich nicht trotzdem noch unvernünftige Entscheidungen treffe.
Ja, davon gehe ich aus, ja, wenn ich dich hier so sitzen sehe. Aber ich würde gerne nochmal, also in diesem Kontext, ne, dieses Erwachsenwerden, für mich ist es ja irgendwie auch so ein bisschen so eine Symbolgeschichte. Ne? Und ich meine, Harry Potter, ich habe darüber jetzt gerade echt viel nachgedacht. Ich habe tatsächlich letzte Woche mir nochmal Teil 3 bis 8 angeguckt, sozusagen.
Einverleibt.
Einverleibt, genau. Ich habe, wie gesagt, die ersten beiden, die habe ich so, brauche ich nicht, aber dann ab Teil 3 eben. Und was ich eben so auffällig finde, am Anfang wird er ja sehr, sehr intensiv mit seinen Eltern identifiziert. Ne? Also es heißt immer, oh, du siehst aus wie dein Vater und du hast die Augen deiner Mutter. So, ne? Das ist der ewige Satz und der wird aber weniger. Mir ist das also zumindest in den Filmen, ich spreche jetzt immer nur für die Filme, mir ist das aufgefallen, der wird weniger. Also sprich, die Identifikation mit seinen Eltern nimmt ab und er kriegt eine eigene Gestalt. Und dazu ist dann natürlich, wenn man das Ganze mal so als mythische Geschichte nimmt, ich meine, Harry Potter ist ein Kind der Liebe, ne? Eine Schöpfung der Liebe, die aber verseucht ist mit einem Fetzen Voldemort. Ne? Ja. Also ich spoiler jetzt hier, aber haben wer das schon noch nicht weiß, dann bist du in der falschen Veranstaltung. Ne? Das,
wir haben die Story schon einmal.
Das sollte man inzwischen und nach so langer Zeit irgendwie auch, darf man das, glaube ich. Ja. Also und die ganze Geschichte geht ja um die Frage, wer bin ich eigentlich, was ist damals eigentlich genau passiert? Und dann gibt es ja immer diese Prophezeiung über den Auserwählten und so weiter. Und am langen Ende ist das ja irgendwie, also ist seine Ich-Werdung gleichzeitig ein Kampf gegen diese Verbindung zu diesem Bösen.
Ich würde gar nicht sagen Kampf dagegen, sondern eher ein Auseinandersetzen damit, wie lerne ich damit zu leben, dass ich diesen Anteil in mir habe.
Ja, also, ja, aber am Ende geht es auch darum, den zu überwinden. Ne? Also es ist ja nicht so, dass er dann irgendwie, wenn er dann am Ende in dieser Station mit dem Dumbledore sitzt da in dem gleißenden Licht und da siehst du eben die Verkörperung von Voldemort. Ja. Da so
genau, und er sagt, er will zurückkommen.
Und
klar,
dann sagt er nicht irgendwie,
zurück.
Ja, den nehme ich wieder mit und so, schön. Nee, nee. Nee, der wird da gelassen, der Voldemort, der soll schon überwunden werden. Und ich finde sozusagen, das machen die sehr, sehr intelligent, diese Verquickung, die es zwischen diesen beiden Charakteren gibt. Und vom Voldemort erfahren wir nun gar nichts. Ich habe mich immer gefragt, was wird er wohl für Musik hören? Kocht er auch mal ab und zu mal was oder so? Ne?
Aber das wissen wir von Harry ja auch nicht.
Na doch, Harry lernen wir intensiv kennen.
Also, ja, aber auch nicht, ob er kocht oder nicht.
Ja, das nicht, aber wir lernen seine Vorlieben.
Ich weiß, was du sagen willst. Ja, ist schon
und wir
klar.
Können mehr über ihn sagen, als dass er zaubern kann. Ne? Und über Voldemort können wir nicht wahnsinnig viel mehr sagen. Über den erfahren wir quasi fast nichts. Ich will damit nur sagen, Voldemort steht irgendwie für das allgemein Böse, will ich damit sagen. Und Harry in der Auseinandersetzung. Und ich deute das jetzt nicht in erster Linie religiös, sondern ich deute das entwicklungspsychologisch. Also quasi Zauberei steht bei Harry Potter ja auch für so eine Art der Weltbeherrschung. Und das ist ja so ein Subthema, so diese ganze faschistische Welt, die Voldemort dann einführt und so weiter. Und irgendwie geht es meines Erachtens zumindest darum, also die Selbstwerdung dieser Figur von Harry Potter hat was damit zu tun, sich dem gegenüber zu verhalten, damit auseinanderzusetzen, das zu überwinden am langen Ende. Und das, finde ich, ist dann über so viele Seiten, Buchseiten oder Stunden Film wirklich toll, toll gemacht. Also so, das nehme ich so. Das ist für mich so ein ein dickes Ding, was ich aus der Geschichte
mitnehme. Aber hast du das Gefühl, dass die Filme zu Ende gehen und es ist wirklich endgültig überwunden? Weil ich finde nicht, dass die Filme ein Gefühl hinterlassen von, es ist überwunden und jetzt ist alles gut und Harry hat seinen Frieden gemacht und der Teil von Voldemort ist gestorben und es wird nie wieder etwas Böses kommen. Finde ich überhaupt nicht, sondern ich finde, es bleibt bei dieser Auseinandersetzung damit. Und ja, Voldemort ist überwunden und auch vielleicht der Anteil des Bösen in ihm persönlich. Aber das heißt noch lange nicht, dass die Auseinandersetzung mit dem Bösen, was ihm immer wieder begegnet, zu Ende ist.
Naja, nee, das lese ich ein bisschen anders. Ich würde sagen, die Geschichte ist ja eben Harrys Ich-Werdung. Mag sein, dass es dann in dieser Welt noch zig andere Voldemorts gibt, noch zig andere, also nicht das allgemein Böse wurde überwunden, sondern das, was für Harry die Verführung bedeutet, für etwas zu leben, wofür sich's nicht zu leben lohnt. Und ich habe irgendwie daran, also ich musste an die Geschichte von Jakob denken in der Bibel, dem Stammvater von Israel. Dessen Geschichte wir ja lesen, ihr kennt die alle, ne, der
verkauft. Nö, erzähl das noch mal kurz.
Ja, also dessen Bruder verkauft ihm sein Erstgeburtsrecht, er bescheißt den hin und her, muss dann fliehen und so weiter, dann hat er da, muss er um die Weiber kämpfen und so weiter und so fort, die machen dann Kinder und wollen immer noch mehr Kinder und so, also so, die. Also ist jetzt ein bisschen magere Zusammenfassung.
Schnell durchlauf.
Genau, aber genau, das ist dieses. Aber dann kommt es eben zu diesem Kampf mit Gott oder einem Dämon oder das. Die Geschichte ist dann da ja sehr ambivalent an diesem Fluss, an diesem Jabok. Und weshalb mich das an Harry Potter erinnert hat, oder Harry Potter daran erinnert hat, ist dann sozusagen, dieser Kampf wird geführt, ihr kennt das, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Und dann segnet dieses Wesen Harry und er geht dann den Jakob, und er geht dann humpelnd daraus hervor und kriegt einen neuen Namen, Israel. Also der Weg zu Israel wurde bestritten und dann hört die biblische Geschichte mit dem Jakob nicht unbedingt auf, sondern sie geht auf seine Kinder über. Also plötzlich gibt's dann einen Jump nach vorne und dann gibt's Josef und seine Brüder und bla bla bla. Und Jakob ist so eine Hintergeschichte. Und genau dasselbe macht Harry Potter auch.
Worauf möchtest du hinaus?
Ja, weil Harry Potter macht genau dasselbe. Also es gibt diesen Endkampf mit Voldemort und er wird besiegt. Juchheisa, Harry ist ich geworden, sag ich mal in meinem Blick. Und dann gibt's diesen Epilog, 19 Jahre in der Zukunft, wo Harry und seine Frau seine Kinder zum Zug bringen, die dann nach Hogwarts gehen. Also sprich, die Geschichte ist fertig, aber jetzt gibt's eine neue. Es gibt eine neue, ja. Ähnlich wie in dieser biblischen Geschichte, wo diese eine Geschichte, dieser eine Zyklus fertig erzählt wurde, aber das ist natürlich nicht das Ende der ganzen Geschichte.
Aber es ist doch, also ich meine, die biblische Geschichte endet mit einem Segen.
Ja und?
Ja, tut's bei Harry jetzt ja nicht wirklich.
Na doch, Harry zerbricht den Zauberstab. Ja, und also ich würde das jetzt nicht 1:1 übersetzen, sondern einfach nur so von der Art. Also es ist, finde ich eine ähnliche Geschichte einer Ich-Werdung, einer Überwindung einer Versuchungsfigur.
Jemanden, der sozusagen sich ein Erbrecht erschleicht, genau, und sich Vorteile verschafft. Genau. Und
der kriegt sozusagen ein neues Leben geschenkt, aber dann ist quasi Schluss mit dem. Dann, ich meine, der lebt ja noch ganz, ganz lange Jahre weiter, aber wir erfahren quasi nur noch Marginalien über den. Und ja, also ich will das jetzt nicht zu weit stretchen und sagen, oh, die Rowling hat an den Jakob gedacht. Mich hat's nur erinnert an diese Form der Erzählung. Was, da ist dieser Endkampf oder dieser wichtige Moment, wo Jakob dann gegen diesen Gott oder Dämon oder was auch immer kämpft und bei Harry eben der Endkampf mit seinem alter Ego, mit seinem Ich, ne, mit seinem bösen Ich, und dann geht's weiter.
Ja, ich finde das theologisch schon auch interessant, jetzt biblische Bezüge zu machen, auch zu biblischen Figuren, die auch in, das ist ja eigentlich auch das Erfrischende jetzt bei vielen biblischen Geschichten, dass die Figuren eben sehr ambivalent gezeichnet werden, dass ihre Kämpfe und Auseinandersetzungen auch mit sich selbst, selbst bei den großen Helden, bei eben bei einem Jakob, bei Josef, bei David und so weiter, dass ungeschminkt gezeigt wird, wo sie auch mit dem Bösen oder mit dem lebensverneinenden Kräften in sich selbst irgendwie ins Ringen kommen. Es gewinnen auch jetzt nicht immer völlig eindeutig diese guten Kräfte, sondern das ist eine spannungsvolle Geschichte. Und es ist aber auch bei biblischen Figuren ja immer auch die Hoffnung irgendwo im Hintergrund oder in der Luft, die Hoffnung, dass es eine Zeit gibt, dass es einen Gott gibt, der einen irgendwo, der einen befreit von diesen bösen Aspekten oder erlöst, jetzt nicht nur befreit, sondern der irgendwo einen Weg führt, in dem man diese Konflikte überwinden kann. Also vieles, was sich mit der Hoffnung des Himmels verbindet, ist ja auch eine Hoffnung darauf, irgendwie zu der Person zu werden, als die man irgendwie gedacht oder erschaffen ist, und diese lebensverneinenden Aspekte irgendwie überwinden zu können oder so.
Das ist aber auch nur bei den großen biblischen Analogien der Fall und auch nur bei den Figuren, wo man genau sozusagen, wo die Geschichten genau dafür geschrieben wurden. Meine Meinung. Also das sind ja große Erzählzyklen, sowohl Jakob als auch Josef, als auch so in die ganze Richtung sozusagen.
David,
ja. Genau. Also da sind die Geschichten ja dafür geschrieben, um diese Hoffnung sozusagen zu evozieren, um dieses Bild zu haben, um zu zeigen, da sind Menschen, die sich mit ihren negativen Seiten auseinandersetzen, die scheitern, die strugglen, um dann am Ende doch irgendwie halbwegs durchzukommen. Aber das sind ja Geschichten, die dafür geschrieben wurden, um genau das zu erzählen.
Gut, die enden ja nicht alle gleich. Die enden ja auch nicht alle jetzt in Friede, Freude, Eierkuchen oder so. Da gibt es ja, es gibt ja ganz verschiedene Ausgänge. Es gibt ja auch Geschichten, die wahnsinnig gut anfangen und Fahrt aufnehmen, die Geschichte eines Saul oder so, und die dann irgendwie kläglich scheitern oder in Vergessenheit geraten. Es gibt eben alles, ja.
Ja, genau. Also, aber was, also ich habe jetzt noch nicht verstanden, was du damit sagen wolltest. Also, weil Manu das jetzt ja stark gemacht hat, okay, gibt diese Geschichten, du hast es anders bezeichnet, aber ich würde es eben Ich-Werdung nennen, irgendwie so. Und
ich finde halt, also
ganz verstanden, genau was die Kritik daran war.
Da war keine Kritik daran, sondern nur ein sozusagen, die Geschichten wurden ja geschrieben in einer Zeit, in der sich die Menschen eben damit auseinandersetzen mussten. Oder sozusagen, es sind ja Kontingenzbewältigungsgeschichten eigentlich. Analogien, die dafür geschrieben wurden, damit die Leute irgendwie eine Idee haben, wie sie mit ihrem Leben klarkommen können. So. Und dass es aber auch ganz viele Geschichten oder Teile in der Bibel gibt, die einfach unter anderen Voraussetzungen geschrieben wurden, wo solche Geschichten nicht mehr funktioniert haben. Hiob.
Ja, genau. Ja. Also die Bibel ist in ihrer Geschichtenform schon noch reicher, überhaupt keine Frage.
Voll, genau.
So. Und also es sind mehr Facetten des Seins abgedeckt oder so.
Ja. Was nicht bedeutet, dass es nicht Grund gibt, diese Hoffnung zu hegen oder hochzuhalten, dass auch Geschichten von Menschen, die in diesem Leben überhaupt nicht aufgehen, zu einem guten Ende geschrieben werden. Also das muss ja nicht bei allen biblischen Geschichten aufgehen. Das ist ja gerade der Realismus der biblischen Geschichten, dass die an allen möglichen Enden landen.
Aber auch, also auch da, auch bei biblischen Geschichten gibt es nicht für alles eine Erklärung. Also so.
Ja, ja.
Bei Hiob wissen wir immer noch nicht, weshalb der gute Mann so viel gelitten hat und weshalb er so viel aushalten musste und weshalb einfach so viel Scheiße in seinem Leben passiert ist. Mhm. Und das ist ja sozusagen dann doch irgendwo der Unterschied zu Harry Potter. Da klärt sich es irgendwie alles auf oder es gibt irgendwie zumindest eine logische Erklärung für alles und für sein ganzes Leiden.
Ja. Ja, genau. Also aus dem Grund würde ich auch seine Geschichte nicht mit einer Geschichte wie Hiob vergleichen. Das ist schon klar. Ne? Also das sind schon unterschiedliche Ansätze. Aber eben, also zumindest, und vielleicht um damit wieder zu Harry Potter zurückzukommen, weil das ja sozusagen auch ein menschliches Bedürfnis ist, sozusagen die Illusion zu bekommen, dass in allen Dingen ein Sinn steckt und dass man den entschlüsseln kann und dass du damit dann sozusagen arbeiten kannst und dich daran abarbeiten und dass du später sagen kannst, ach, das ist passiert, weil, und bei Harry Potter hast du dann diesen ganzen Ding, den Dumbledore mit Snape dann irgendwie anlegen im Hintergrund, die Dinge, die sich erfüllen müssen und so weiter, damit Voldemort tatsächlich quasi überwunden werden kann. Und das ist im wahren Leben natürlich relativ selten so.
Aber das
deswegen lieben wir ja solche Geschichten, oder?
Nein, aber das ist doch was wir einfach sozusagen rückblickend machen. Also ich sag ja auch, bei allem, was mir passiert ist, hat mich das dazu gebracht, dass ich jetzt hier mit euch auf der Couch sitze. Ob das gut ist oder nicht, lasse ich mal dahingestellt. Aber das ist quasi, musste alles sein, dass ich jetzt hier sitze. Und ich meine, wir machen es rückblickend. Und bei Harry ergibt es dann irgendwie alles Sinn, weil es nicht hätte anders kommen dürfen oder können.
Wir machen das.
Aber
es ist natürlich eine Illusion.
Voll, natürlich.
Also bei Harry Potter kriegst du es ja so präsentiert. Du kriegst es so erklärt,
genau.
Also die Autorin führt es dir quasi vor. Ah, das ist passiert. Ah, und das war der Trick. Und aha, so.
Wir konstruieren das für uns selbst. Genau, aber wir müssen das auch tun, weil wir sonst vielleicht auch einfach nicht gut durchs Leben kommen.
Ja, gut. Das ist jetzt, wir haben nicht die Zeit, das nochmal jetzt einzuholen in der Länge, aber das ist eigentlich eine Antwort auf die Frage, wie eine solche Geschichte in einer aufgeklärten, technisierten, digitalisierten Zeit, in einer von wissenschaftlichen Erkenntnissen entzauberten Welt ein solches Momentum aufnehmen konnte, wo es um Zauberei geht, um Zaubersprüche, um magische Wesen, um weiß nicht was. Wie ist es möglich, dass das Millionen und wirklich buchstäblich Milliarden Menschen derart packt und fasziniert? Und eine Antwort liegt wahrscheinlich schon darin, dass sie irgendwie, dass natürlich die ganze Technisierung und Digitalisierung und wissenschaftliche Durchdringung der Welt, so sehr wir die willkommen heißen und begrüßen, natürlich noch nicht sinnstiftend wirkt und irgendwie noch nicht ein großes Narrativ oder auch keine kleine Geschichte schreibt, in der man sich jetzt wiederfindet und sagt, gut, dass es mich gibt, gut, dass ich am Leben bin.
Oder? Wir sind nach wie vor auf der Suche nach einem Sinnzusammenhang und nach einem Grund, weshalb wir da sind.
Ja, und das ist jetzt so eine so fantastische Geschichte, die natürlich nicht stimmt quasi in dem Sinne, aber sie stimmt halt oder ist wahr im gleichen Sinne, wie viele Märchen wahr sind. Ja. Sie schafft irgendwo Räume oder sinnstiftende Zusammenhänge, Räume, in denen man sich irgendwie wiederfindet und merkt, ja doch, also das Gute, das Böse und mein Leben und ich kann irgendwie Teil von etwas Größerem sein, kann etwas bewegen, kann Hingabe beweisen und so weiter. All diese großen Themen, die letztlich auch uns einen Grund geben, zutiefst am Morgen irgendwie aus dem Bett zu springen und zu sagen, es ist besser, mein Leben zu leben, als irgendwo runterzuspringen.
Also ich meine, bei Harry Potter wird das ja durch diese magische Welt erzeugt. Es gibt mehr als nur Technik und so weiter. Wir müssen das, weiß nicht, manche Leute versuchen das vielleicht auch auf so einem Weg. Wobei ich witzig finde bei Harry Potter, das ist ja quasi eine Verschwörungserzählung. Ne? Also es gibt ja die Verschwörungserzählung, dass die Welt in Wahrheit von irgendwelchen unterirdisch lebenden Echsen beherrscht wird. So.
Yeah.
Und bei Harry Potter sind es keine unterirdisch lebenden Echsen, sondern Zauberer. Es ist eine Geheimgesellschaft, es ist eine Geheimwelt, von der die normale Welt nichts weiß oder nur ganz selten was ahnt oder mitkriegt. Und dann werden die schnell wieder so verzaubert, geblitzdingst, damit die das nicht, damit das nicht rumkommt. So. Aber es ist eigentlich, ist das über 7 Bände die Geschichte einer Verschwörungserzählung sozusagen. Also einer Welt hinter der Welt sozusagen. Und im Grunde glauben Christen ja ein bisschen was Ähnliches. Also die glauben auch an eine Welt hinter der Welt sozusagen.
Ja.
Und von daher bist du dann da, also bist du sozusagen zumindest, also hat das Ähnlichkeiten, würde ich sagen. Es ist nicht genau dasselbe natürlich, aber es hat Ähnlichkeiten und man versucht darüber Sinn herzustellen. Da gibt es etwas, was mein normales Leben, was jetzt gar nicht so besonders ist, besonders macht, weil es mein normales Leben mit besonderen Fähigkeiten, Segen, wie du es auch immer nennst, also bei Harry Potter besondere Fähigkeiten, Zauberei, bla bla bla, beim Christen dann vielleicht ein Gott, an den ich mich mit meinen Problemen wenden kann und dann beantwortet er mein Gebet, yay und so weiter. Also so dieses Gefühl, es muss etwas dahinter geben, was mein Leben sinnvoll macht. Und das bedienen, glaube ich, beide Weltsysteme sozusagen.
Ich glaube, ich blicke auf die Uhr und die fortgeschrittene Zeit und höre die Mägen knurren und deshalb würde ich sagen, wir gehen in die Zielgerade. Was ist so der eine Gedanke oder die eine Einsicht, die ihr jetzt aus dieser Harry Potter Geschichte für euch mitnehmt oder die ihr irgendwie bedeutsam genug findet oder finden würdet, um sie, keine Ahnung, auf euren Kühlschrank zu heften oder auf ein Poster zu drucken oder ich sag jetzt extra nicht auf euren Grabstein zu ritzen, aber die
Tom Riddle.
Tom Riddle, ja genau. Nee, was ist so der eine Gedanke, den ihr da festhalten würdet?
Es gibt ja tatsächlich das Bibelzitat auf dem Grabstein, glaube ich, von der Mutter von Harry. Ich weiß gar nicht, was.
Ja.
Ja, voll 1. Korinther irgendwas. Ich weiß es nicht mehr. Aber ich glaube, das.
Welcher Vers ist das? Weißt du es inhaltlich?
Das Böse wird überwunden, ja, genau. Oder irgendwie so.
Das ist was in die Richtung, aber ich kann es jetzt auch nicht zitieren. Bringst du mich jetzt in eine ganz schwierige Lage?
La, la, la.
Ja,
ist jetzt auch.
Ihr seid doch hier die studierten Theologen. Ihr müsst richtig, das gefälligst wissen.
Das ist richtig. 1. Korinther, irgendwas mit Böse.
Ja. Ja, das muss reichen. Heute hat man ja Google. Da kann man das.
Kann das mal jemand googeln?
Ja, aber du persönlich jetzt mal. Also
ja, du. Das, ja, du.
Das ist schön, dass ihr mich beide jetzt so groß, mit großen Augen anguckt. Dass ihr
ja, nein, was wäre für dich aus dieser Geschichte, und du bist ja, glaube ich, immerhin damit aufgewachsen.
Voll, genau.
Und die waren, wenn ich
so
mich
alt,
recht...
Ja, ich bin so alt wie die.
Du bist so etwa alt wie die.
Ja, genau.
Gleich alt wie die Schauspieler.
Ziemlich das, genau. Ja. Können wir noch mal herausfinden, welcher Vers jetzt vom 1. Korinther...
Du denkst, wer ist, wenn du meinst, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten, steht da in Römer 12, 21.
Nee, aber das klingt nicht. Gut, aber das ist es nicht.
Das ist es nicht, aber es klingt gut, genau.
Ja.
Ich glaube, es ist das letzte Hindernis, das überwunden wird, ist der Tod.
Ja, der letzte
voll.
Feind, der
Dankeschön.
Besiegt wird, ist der
Und
Tod.
Und das ist 1. Korinther, oder?
Ja, ja, ja.
Jetzt. War das 1. Korinther?
Simon!
Nein, es war 8. Korinther.
Also für alle, die uns gerade nur hören und nicht sehen, was hier gerade vor sich geht, wir sind gerade auf der Suche nach den zwei Bibelzitaten, die in Harry Potter vorkommen. Das eine ist Römerbrief und das andere ist 1. Korinther 15, Vers 26, kann das sein?
Ja, jetzt gibst du an, Jan.
Jetzt musst du hier aber wirklich mal...
Jetzt muss ich weitergeben, Jay.
Okay, aber und das wäre deine persönliche Quintessenz. Das, was du für dich so mitnimmst. Weil das hat er ja eigentlich wissen wollen, nicht Bibelquiz.
Voll, also. Genau. Es war mir aber schon wichtig, gerade nochmal zu sagen, dass ich mir die zwei Bibelstellen, die irgendwie drin vorkommen, so halb abgespeichert habe.
Immerhin.
Ja, ja, voll. Irgendwas geht immer. Ja, also ich finde es gar nicht so verkehrt, die Hoffnung darauf, dass der Tod überwunden wird. Irgendwie, in welcher Art und Weise auch immer.
Und du, Jay?
Ja, ich nehme tatsächlich das, was ich so ein bisschen vielleicht ausufernd beschrieben habe, diese Ich-Werdung, also dass das was damit zu tun hat, dass du ja irgendwie auch mit deiner eigenen Verführungsfallstricken umgehen lernst und dass mir hier so eine Geschichte an die Hand gegeben wird, wo ich dabei zuschauen kann und das eben auf so einer mythischen Ebene, also mich spricht das zumindest auf dieser Ebene an. Ich kann dann irgendwie mich da reinfühlen und denken irgendwie, ja, genau, das ist schon ganz schön schwierig, anzukommen. Ne, und wie gesagt, ich würde sagen, ich bin mit 40, habe ich angefangen, erwachsen zu werden. Also das hat länger gedauert und wahrscheinlich bin ich so ganz auch immer noch nicht. Also ne, das ist, glaube ich, eine Geschichte, die begleitet mich durchaus länger oder weiter oder so. Und du?
Ja, ich habe dieses eine Zitat von Dumbledore, das hat sich mir eingeprägt, wo er quasi dem Harry erklärt, warum er überlebt hat, weil eben seine Mutter sich vor ihn gestellt hat, sich für ihn hingegeben hat, weil sie ihn so sehr liebt. Und er erklärt ihm dann, dass eben Voldemort die Liebe nicht versteht und sagt, so tief geliebt worden zu sein. Selbst wenn der Mensch, der uns geliebt hat, nicht mehr da ist, wird uns immer ein wenig schützen. So diese Vorstellung, dieses geliebt zu sein, sich geliebt zu wissen, dass das irgendwo etwas ist, das ist quasi eine Superkraft, selbst für solche, die nicht mit magischen Fähigkeiten ausgestattet sind.
Da hast geil, du ein Manu. Sehr schön frommes Schlusswort gesprochen.
Das ist so geil, Manu. Das ist so typisch. Ne? Du machst so, oh ja, die Liebe um uns herum und ich so eine Existenz. Existenzialistischen Scheiß irgendwie. Ne?
Ja.
Das ist natürlich. Das hatten wir schon bei Herr der Ringe.
Und ne? so ergänzen wir uns
so
auch.
Ergänzen wir uns.
Und ich möchte.
Aber ich habe noch eine Abschlussfrage.
Hast du noch eine
Abschlussfrage? Ja, Abschlussfrage. Ich würde nämlich von euch gerne wissen, wer eure Lieblingscharaktere sind.
Ron.
Mhm.
Fluffy?
Der
dreiköpfige Hund.
Der dreiköpfige Hund.
Wobei ich korrigiere. Also ich war ein bisschen verknallt in Ron, aber ich konnte mich am ehesten identifizieren mit Luna Lovegood.
Luna Lovegood, ja, das passt auch. Sehr schön.
Danke für nichts.
Und du wirklich Fluffy?
Nee, aber lass mal.
Sag, na komm jetzt, ich will mal wissen, wenn du am liebsten magst.
Und du so Hagrid?
Nee, Hagrid mag ich schon auch, aber ganz ehrlich gesagt, ich finde, das sind zwar beides Nebencharakter, aber Snape und Neville sind meine Lieblingscharaktere.
Klassiker.
Sehr geil.
Snape und Neville. Also Neville finde ich einfach.
Hast du am Ende auch quasi deinen Höhepunkt? Yes. Du kommst zu spät, aber dann.
Genau.
Aber soll ich schließen an der Stelle?
Der war nicht schlecht, der war nicht schlecht. Komm mal, aber jetzt, Manu.
Leute, wir müssen das jetzt zu einem würdevollen Ende bringen. Es war mir eine Freude, mit euch über Harry Potter zu sprechen.
Er beantwortet die Frage einfach nicht, na gut.
Und ich grüße auch alle Hörerinnen und Hörer des Podcasts. Wir hören uns bald wieder. Wir wissen noch nicht genau, worüber wir als nächstes sprechen, gell? Das müssen wir noch ausmachen, weil wir vorhatten, morgen früh aufzunehmen.
Das wird nach dem nächsten Bier entschieden.
Ja, das wird sehr gut.
Genau, ihr Lieben, macht's gut. Tschüss zusammen.
Jo.
Ciao.
Tschüssikowski. Revlab.